60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute geht es um einen Künstler, der mich sehr überrascht hat, der Bilder gemalt hat, die voller Rätsel für mich sind, voller Symbole. Und jemand, der sich mit dem Künstler auskennt, ist Dr. Leonard Emmerling. Er ist Kunsthistoriker und Leiter des Goethe-Instituts in Chicago. Hallo, Herr Emmerling.
Guten Tag.
Herr Emmerling, wir verraten jetzt mal, dass wir uns heute mit Jean-Michel Basquiat beschäftigen, einem Maler, der am 22. Dezember seinen 65. Geburtstag gefeiert hätte, weil er ist leider schon tot. Das trägt auch ein bisschen zu den Wahnsinnspreisen auf dem Kunstmarkt seiner Bilder bei. Und wir haben uns auf eine kleine Auswahl verständigt. Und das erste Bild heißt Per Capita. Ich muss dazu sagen, Herr Emmerling hat Bücher geschrieben und ein wunderbares Buch über Jean-Michel Basquiat. Per Capita, was ist das für ein Bild?
Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und über Jean-Michel Basquiat sprechen zu dürfen. Die Veröffentlichung dieses Buches, auf das Sie sich beziehen, ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Dennoch begleitet er mich ja weiterhin und begleitet mich aber auf durchaus problematische Weise. Sie haben das ja schon angedeutet mit den astronomischen Preisen, die für sein Werk erzielt werden. Aber jetzt erstmal zu Per Capita. Es ist ein Bild von 1981, also da war dann Jean-Michel Basquiat gerade mal 21 Jahre alt. Und für unsere Hörerinnen und Hörer ist es etwas schwierig, sich das zu imaginieren. Also wir sehen eine etwas, sagen wir mal, eine vielfältige Bildfläche, querrechteckig. Und das dominante Element in diesem Bild ist eine schwarze Figur, menschliche Figur, die in der Linken eine Fackel hält. Über ihr schwebt etwas, das kann man als Nimbus oder Halo bezeichnen. Diese Figur hat eine riesige Boxershort an, Everlast ist da drauf geschrieben. Und über dieser Figur sehen wir den Schriftzug E Pluribus. Dazu etwas später. Und auf der von uns aus gesehen rechten Seite finden wir blaue Quadrate, die oft auftauchen bei Jean-Michel Basquiat. Das sind Hinweise auf ein Kinderspiel, das wir kennen als Himmel und Hölle. Dann sehen wir ein gelbes Bildfeld. Es ist sehr schwer zu identifizieren, was da so alles drauf ist. Die Oberfläche wirkt auch abgekratzt und abgeschabt. Also eine sehr starke taktile Qualität, haptische Qualität dieser Bildoberfläche. Und rechts sehen wir dann den Schriftzug, der dem Gemälde den Titel gab, Per Capita. Links am rechten Bildrand sehen wir die Namen, die Listen. Jean-Michel Basquiat war ein großer Freund von Listen. Ja, da sind sehr viele Listen erstellt und übernommen und zitiert. Und auf dieser Liste sind wir Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, also Namen von Bundesstaaten. Wenn wir jetzt versuchen, dieses Bild irgendwie zu begreifen, dann kann man natürlich bei den Schriftzügen anfangen und bei der Figur, die die Fackel hält. Denn diese fackelhaltende Figur ist wohl eine Anspielung auf die Freiheitsstatue in New York. Dieses E Pluribus ist ein fragmentarisches Zitat von E Pluribus Unum, der Wortvolke, die das amerikanische Siegel ziert und erfunden wurde oder entwickelt wurde von den Gründungsvätern, um hinzuweisen auf die Aufgabe, dass aus dem Vielen das Eine zu formen sei. Also aus den vielen Menschen, die in die Vereinigten Staaten emigriert sind, aus den vielen verschiedenen Bundesstaaten, die doch eine Nation bilden sollen. Darauf verweist dieses Motto, oder was ist ein Motto, vielleicht ist es fast wie ein Glaubensbekenntnis, ein Vorsatz. Und dem steht gegenüber der Schriftzug Per Capita, per capita ist eine Bezeichnung des Pro-Kopf-Einkommen. Also stets synonym für die Herrschaft des Geldes, kann man mal sagen. Also wenn man jetzt das Bild oder das Gemälde als Reflexion über den Zustand der Vereinigten Staaten lesen will, worauf ja dieses E Pluribus hinweist, oder eine solche Lesart ist gerechtfertigt durch dieses E Pluribus und durch die Liste der Bundesstaaten, dann kommt man auf eine, sagen wir, konfrontative Gegenüberstellung von E Pluribus zu per capita. Also einerseits die idealistische Überhöhung oder die idealistische Fassung dessen, was dieses Land einmal hätte sein sollen oder sein könnte oder sein sollte. Und auf der anderen Seite sagen die Bestandsaufnahme dessen, wodurch dieses Land wohl in der Perspektive von Jean-Michel Basquiat de facto regiert wird, nämlich durch die Macht der Finanzen.
Sie haben gerade gesagt, dass er das im Alter von 21 Jahren gemalt hat. Wie war sein Weg bis zu diesem Bild? Er wird ja vielleicht damals studiert haben. Hat er studiert, Kunst studiert? Welchen Weg hat er genommen?
Er hat nicht studiert. Also er wuchs auf in, sagen wir mal, bürgerlichen Umständen in New York. Seine Mutter war puerto-ricanischer Herkunft. Sein Vater war Nachfahre von Einwanderern aus Haiti. Seine Mutter, Mathilde, war wohl diejenige, die ihn, oder so geht die Fabel, war diejenige, die ihn mit der Kunst bekannt machte, die ihn in die Museen mitnahm als kleines Kind. Und er geriet dann sehr schnell in Konflikt mit der mittelständischen, kleinbürgerlichen Umwelt seines Elternhauses, geriet vor allem in Konflikt mit seinem Vater und verließ das Elternhaus sehr früh. Bekannt wurde er dann eben als Graffiti-Sprayer, als Samo. Seine Tags und erschienen in New York, wie das so üblich war, an U-Bahnen, an Mauern und so weiter und so fort. Und er erweckte aber durch die Rätselhaftigkeit seiner Nachrichten, seiner Messages Aufmerksamkeit. Letztendlich war es dann, sagen wir mal, der Appeal des Außenseiters, des Renegaten, des genialen jungen Wilden, das ihn in die Kunstwelt, sagen wir, torpedierte. Die Kunstwelt wollte so etwas. Die Kunstwelt war, wenn man sich die 80er Jahre vorstellt, wir haben einen Andy Warhol, mit dem Jean-Michel Basquiat sich befreunden wollte immer und auch sich befreundet hat dann letztendlich, der einen extrem lahmen Aufguss seiner nun 20-jährigen Pop-Art-Praxis präsentierte und keineswegs erfolgreich war. Auf der anderen Seite haben wir die neue Sampling-Kultur von Hip-Hop und Rap. Wir haben No Noise in New York als Musikrichtung. Wir haben Post-Punk, wir haben all diese, nicht richtig revolutionären, aber wir haben diese Kunst- und Musikbewegungen, die revoltierten. Und in diese Szene passte er rein. Letztendlich wollte er, das sagte er auch ganz, er wollte ein Star sein. Er wollte erfolgreich sein. Und um erfolgreich zu sein, ging er auch jeden Weg. Also er sah mal Henry Geldzahler, den Kuratoren, mit Andy Warhol in einer Kneipe sitzen. Und er ging dann rein und quatschte Warhol an und wollte ihm Postkarten verkaufen. Und dann machte irgendjemand ein Bild von den beiden. Und keine zwei Stunden später kam Basquiat back zurück mit einem Bild und zeigte es Warhol. Also er hat sich wirklich in diese sehr, sehr offene Kunstszene hinein. Er wollte in diese Kunstszene hinein und er hat es geschafft. Aber er hatte keine Ausbildung, es war auch überhaupt nicht nötig zu dieser Zeit, irgendeine Art von Ausbildung zu haben. Es war eben diese Zeit der Experimente, in Deutschland nannte man das geniale Dilettanten. Also dieses, du nimmst einen Vierspurrekorder und machst jetzt mal eine Menge Krach. Du nimmst jetzt irgendwelche Pinsel und Farben und dann geht's mal los. Also das war diese Zeit, in Deutschland nannten wir das die neuen Wilden, die jungen Wilden.
So ein bisschen wie eine Revolte wirkt auch das nächste Werk mit dem durchaus rätselhaften Titel. Und ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Toussaint l'Ouverture versus Savonarola. Die einen oder anderen werden vielleicht Ouvertüre kennen. Bei Savonarola wird es schon schwieriger, aber sie werden Licht ins Dunkel und dieses wirklich gewaltigen Bildes auch bringen.
Ja, das ist tatsächlich für mich auch wohl eins der Hauptwerke. Also Toussaint Louverture war ein schwarzer Anführer eines Sklavenaufstands in Haiti. Es ist die erste wirkliche Sklavenrevolte in der Moderne im Geist der Französischen Revolution. Haiti war französisch. Und wie Sie vielleicht wissen, hat die Revolutionsregierung die Sklaverei abgeschafft. Sie wurde aber von Napoleon dann wieder eingeführt. Toussaint Louverture hat gegen die Sklaverei revoltiert, hat gesiegt, wurde dann allerdings von Napoleon gefangen genommen, nach Paris zurück, nach Frankreich gebracht, gefoltert und starb. Also es ist die erste Revolution quasi im Geiste der Französischen Revolution und im Geiste der Aufklärung. Diesen Helden, der Aufklärung, der Menschenrechte und der Sklavenbefreiung kontrastiert Jean-Michel Basquiat nun mit Savonarola, einem Prediger des 15. Jahrhunderts, der gegen den Klerus in Florenz aufstand. Und Sie wissen sicherlich alle, dass das christliche Abendland und die christliche Kirche immer wieder von Reformbewegungen erschüttert wurde und erneuert wurde, ob es nun die Cluniazenser waren oder die Zisterzienser, die Franziskaner, die Dominikaner. Also es ging immer wieder darum, ob die katholische Kirche sich sozusagen in ihrem eigenen Luxus selbst in einen Selbstwiderspruch sich begibt und daher der Reinigung bedarf. Savonarola war nun ein extremer Revoluzzer. Er wollte, er veranstaltete riesige, wie sagt man, Autodafés, wo die reichen Damen von Florenz hingingen und ihren Schmuck ins Feuer warfen und sich zu einem einfachen Leben bekannten und so weiter und so fort. Schließlich wurde er verurteilt und verbrannt. Was jetzt genau die Faszination Savonarolas für Basquiat ausmachte, ist schwer zu identifizieren oder schwer einzukreisen. Er hat auch Galileo Galilei in ein Bild gewidmet. Also es geht ihm irgendwie um den Einzelnen, um den Außenseiter, um denjenigen, der auf seinem Recht beharrt gegen eine, sagen wir mal, oppressive Gesellschaft. Beide, Toussaint Louverture und Savonarola, repräsentieren dies auf sehr unterschiedliche Art und Weise und mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen. Aber ich glaube, das ist das, was die beiden miteinander verbindet. Das Bild, um das es geht, ist nun ein extrem querrechteckiges, siebenteiliges Gemälde. Wir sehen links zwei Tafeln mit, was ist das? Das sind Collagen, Ausrisse, Kopien, Paraphrasen einzelner kleiner Notizen Basquiats, die er da zusammen kollagiert. Selbstzitat, dann haben wir plötzlich ein nur noch zweifarbiges oder fast monochromes Bildfeld à la Clifford Still. Dann haben wir ein Bild ganz in Orange mit einer comicartigen Figur Ohio. Dann haben wir das Bild Savonarola. Dann haben wir wieder ein monochromes Feld. Und dann haben wir ganz rechts Ouverture mit so einem Napoleon-Hut und einem gezogenen Schwert. Also ein extrem vielfältiges, heterogenes Bild, das verschiedene Einflüsse auch widerspiegelt, auch wenn man es nun nicht unbedingt hätte annehmen wollen. Basquiat war sehr stark beeindruckt von Künstlern wie Cy Twombly und Clifford Still und Jean Dubuffet, die jetzt eine Generation vor ihm repräsentierten. Und Cy Twombly in seiner ätherischen Kunst würde man jetzt nicht unbedingt in seine Nähe rücken. Dennoch waren diese Künstler von großem Einfluss auf ihn, wie eben auch Comic oder einfach visueller Trash, der uns in den Großstädten überall begegnet. Also es wäre falsch, aus diesem Bild ein Programmbild zu machen, ein Bild, das man auf eine oder zwei Dimensionen einschränken könnte. Es ist sehr assoziativ, es öffnet sich in alle verschiedene Richtungen, hat aber diesen Anker in dieser Konfrontation zweier Revolutionäre, die sich gegen, ja, gegen Gesellschaftssysteme auflehnten, die sie als falsch erachteten.
Das Bild ist von 1983 und da war er dann 23. Hatte er dann schon den Erfolg, den er sich ersehnt hat? Ich habe gelesen, er hat schon damals dann auch die ein oder andere Ausstellung gehabt, oder?
Er war schon auf dem Weg zum Weltstar. Also er war 1982 war er der jüngste Künstler, der jemals auf einer Documenta teilgenommen hat. Also mit 22 Jahren auf die Documenta. Das ist schon eine Leistung. Und zugleich hat er auch schon extrem erfolgreich verkauft. Wobei das Problematische des Kunstmarktes lässt sich vielleicht an keiner anderen Figur so deutlich exemplifizieren oder darstellen wie bei Jean-Michel Basquiat. Also der Kunstmarkt, der immer das Neue braucht. Also in diesem Fall war das Neue ein junger, schwarzer, ehemaliger Sprayer und Graffiti-Künstler, der plötzlich in die Kunstwelt, in die etablierte Kunstwelt einzudringen beabsichtigte und es unbedingt wollte und es tat. Also es gibt da ein, in diesem Verhältnis der wohlgemerkt weißen Galeriewelt gegenüber diesem schwarzen Künstler eine Form von, was ist das richtige Wort, Exotismus, vielleicht auch Rassismus. Er hatte ein Stipendium in oder was kann man eigentlich ein Stipendium nennen, er konnte in Modena in der Galerie von Anina Hosey arbeiten und er war verpflichtet, pro Woche 8 Bilder abzugeben. Und wenn er das war völlig klar, wenn er das nicht bringt, dann ist das Verhältnis erledigt. Genauso war es mit der Galerie Mary Boone, wo er auch im Keller arbeitete und die Bilder quasi noch nass in die Galerie gingen und ihren Käufer fanden. Also der Kunstmarkt war wohl selten so durchgeknallt wie in den 80ern. Und er war sowohl Opfer als auch Akteur in diesem Betrieb, denn er wollte diesen Betrieb nutzen zu seinem eigenen Ruhm. Das ist ganz klar. Er war ehrgeizig bis zum geht nicht mehr. Aber der Kunstbetrieb wusste das auch zu nutzen und er war eben der einzige, einer der wenigen schwarzen Künstler von Rang, zumindest in diesem Preissegment dann. Ja. Und dann natürlich 1982 Documenta. Das ist eine absolute Sensation für einen 21-jährigen Künstler. Und dieses Verhältnis zum Kunstmarkt wird vielleicht ganz gut ausgedrückt in diesem Bild Profit, das eben in Modena entstand, 1982. Und es ist, also vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, visuell unglaublich effektiv. Also wir sehen eine weitgehend schwarze Bildfläche auf die Krakeluren, wieder unsere das Himmel- und Hölle-Bild, dann irgendwie römische Zahlen folgen, die man aber nicht so richtig verstehen kann. In Gold und Gelb, dann aus diesem gemalt sind, aus diesem Schwarz taucht eine gestische Konfiguration in Blau auf. Und die rechte Bildhälfte ist bestimmt durch eine Figur, wie wir sie bei Basquiat oft sehen, eine Halbfigur, die beide Arme erhebt und den Nimbus über ihren Kopf hat. Also wir wissen nicht genau, ist es ein Nimbus oder ist es eine Strahlenkrone oder ist es eine Dornenkrone. Also der Künstler als Held einerseits, aber als auch als Revolteur, als jemand, der sich auflehnt, der die Arme hochreißt, der protestiert, aber eben auch vielleicht eine Anspielung an Christus. Also die Moderne seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist voll mit Appropriation der Figur Christi als des exemplarisch Leidenden. Ja, das begegnet uns im Expressionismus und ist vielleicht nicht ohne Belang, dass im sogenannten Neo-Expressionismus der 80er Jahre diese Figur wieder auferlebt. Also diese Figur ist im Begriff gegen das Profitstreben, dem er unterliegt, dem er natürlich aber auch dient, zu revoltieren. Er erhebt seine Arme in Wut und Ärger. Er ist der exemplarisch Leidende. Er ist aber auch der Held, der sich auflehnt.
Was mir bei ihm oder auch seinen Bildern auffällt, dass er viel mit solchen Symbolen, wir haben es ja auch wieder, ein Nimbus oder auch Kronen arbeitet.
Ja, er sagte ja auch einmal, seine Themen wären die Heldenkönige und die Helden der Straße. Ja. Also die Krone taucht schon in seinen Samo-Graffitis ganz früh auf.
Das bedeutet aber übersetzt, dass er dann den Figuren die Krone aufsetzt beziehungsweise sie dadurch erhöht?
Oder die Krone für sich selbst reklamiert. Es gibt ja einige, die das tun. Ja.
Absolut, ja. Ich habe gelesen, und das hat mich wahrlich schockiert, dass es wohl einige Bilder von ihm gibt, die weit über die 100 Millionen Dollar mittlerweile gehandelt werden. Man wird sie wahrscheinlich nie sehen, weil sie in irgendwelchen Privatsammlungen verschwinden, aber das sind schon astronomische Summen.
Wobei mir wirklich daran gelegen ist, den Unterschied klarzumachen zwischen dem völligen Wahnsinn, dieser spekulative Kunstmarkt produziert, also alle spekulativen Märkte produzieren diesen Wahnsinn. Also ob das auch die Börse ist ja nicht mehr nachvollziehbar, was da passiert. Die Gehälter mancher Menschen sind nicht mehr nachvollziehbar. Das ist die eine Sache, aber das ist wirklich ein bisschen traurig, dass dann Basquiat als der schwarze Picasso durch die Kunstwelt geistert. Ja, also man kann es ja nicht mehr hören. Denn worum es geht, ist, dass er mit seinen 20ern anfängt, eine Position zu beziehen, in der seine Identität eine Rolle spielt, in der er sich versucht, seine Identität zu versichern, durch Rückgang auf seine afroamerikanische Herkunft, auch nach Abidjan, an die Elfenbeinküste fährt, dort im Institut Français eine Ausstellung hat, also sich zunehmend dessen bewusst wird, dass seine Situation eine problematische ist. Und diese problematische Position äußert sich dann eben auch in so einem Gemälde wie Toussaint Louverture versus Savonarola, wo es darum geht, mit welchem Strang der historischen Entwicklung erkläre ich mich einverstanden und gegen welchen protestiere ich.
Der Protest oder die starke Position zu aktuellen Themen, die hat er auch immer wieder in seinen Bildern aufgeführt, und zwar auch in dem Bild, was wir besprechen wollen, Defacement, The Death of Michael Stewart. Das ist so, wir alle kennen George Floyd aus der jüngsten Vergangenheit. Michael Stewart wurde auch von weißen Polizisten umgebracht.
Ja. Also dieses Bild, dachte ich, sollten wir mal kurz erwähnen, eben aus dem Grund, den Sie gerade nannten. Also es ist kein starkes Bild. Wir sehen eine schwarze Figur in der Mitte und wir sehen zwei Karikaturen von Polizisten links und rechts von ihm, die auf ihn offenbar einprügeln. Und in das Bildfeld ist geschrieben der Titel Defacimento. Und mir war das Bild wichtig, das Gemälde wichtig, weil es eben zeigt, dass Basquiat zwar durchaus vom Kunstmarkt korrumpiert war, ja, also die Zusammenarbeit mit Warhol ist wohl das beste Beispiel, dann dieses durch die Kunstwelt gezerrt werden, durch Bruno Bischofsberger, den Zürcher Galeristen. Das sind alles so, sagen wir, eher traurige Erscheinungen. Warum mir dieses Bild wichtig war und warum mir dieses Toussaint Louverture-Bild wichtig war, war eben auch zu zeigen, dass sein Bewusstsein darüber weit hinausreicht, dass sein Werk auch eine Selbstreflexivität dokumentiert, die gerne unterschlagen wird, weil er eben auf dieses Bild des Armani-Anzug tragenden, Farbklecks beschleckerten jungen revolutionären Genies reduziert wird. Den Geniebegriff können wir sowieso ad acta legen, aber er war halt viel mehr als ein junger drogensüchtiger Irrer. Und die ganze europäische Kunstgeschichte seit dem 19. Jahrhundert präferiert irgendwie den jungsterbenden, tragischen Geniehelden. Das ist ja dann Van Gogh, kennen wir ja alle. Immer noch und immer wieder dieses Genie- und Wahnsinn-Prädikat durch die Medien geschleppt wird.
Er ist sich ja seiner Herkunftsgeschichte auch durchaus bewusst gewesen. Ist gereist, ist nach Afrika auch gereist. Das scheint ihn oder das hat ihn schwer beschäftigt.
Ja, mit Sicherheit. Also gerade gegen Ende seines Lebens. Und wir haben ja auch dieses eine Bild, das wir da ausgesucht haben, Sie und ich, das ist Pharynx. Eine sehr, sehr rätselhafte, kniende Figur. Auch wieder fast skelettiert, wie er oft bei Basquiat, der ein Buch Grey's Anatomy als junger Mensch immer wieder durchgeblättert hat, der aber auch sehr stark beeindruckt und beeinflusst war von Leonardo da Vincis anatomischen Zeichnungen. Und wir sehen diese Figur, die nach, also von uns aus gesehen nach rechts gewandt, wieder etwas hält wie eine Fackel, aber zurückblickt nach links und auch sie trägt eine Art Hallo über dem Kopf. Dann gibt es Inschriften, Blood, Feces, Urine, Mucus, Bile, also Exkremente. Und sie ist direkt übernommen aus einem Buch von Birgit Prentje, African Rock Painting. Also stärker kann man irgendwie die Hinwendung zu seiner afroamerikanischen Herkunft oder sein Interesse an dem, woher komme ich denn, also kaum mehr exemplifizieren.
Das Bild ist von 1985, da war er wahrscheinlich auf dem Höhepunkt.
Ja, irgendwie und irgendwie halt nicht. Ja, also denn der Höhepunkt ist dann ja dann schnell erreicht. Also 1988 malt er dann Riding with Death, eine direkte Paraphrase eines Bildes von Leonardo da Vinci. Und da ist es dann mit der Opulenz und dem visuellen Noise, den seine Bilder entfalten, dann weitgehend vorbei. Wir sehen auch wieder eine nackte Figur, die auf einem Skelett reitet. Also dieses Skelett als Reittier schreitet auf allen Vieren voran. Der Figur, der reitenden Figur fehlt das rechte Bein, das ist nur angedeutet. Es ist natürlich ein bisschen zweifelhaft, das als Vorahnung des nahenden Todes zu lesen. Dennoch, also ja, der Höhepunkt war auch zugleich dann eben doch sehr schnell das Ende. Er starb dann ja an einer Überdosis Heroin und eines Drogencocktails.
Das Bild auch so, hat einen monochromen Hintergrund fast und ist durch diese Figuren, es wirkt ja fast gruselig, wenn es nicht ein Basquiat wäre. Also ich finde es gar nicht so gruselig und Sie haben absolut recht mit dieser Vorahnung. Ich habe auch immer so meine Probleme mit solchen Zuschreibungen dann, ja. Aber es hat eben auch diese Dramatik.
Ja, das ist auch ungewöhnlich in seinem Werk. Also der Verzicht auf all dieses, auf die Krakeluren, auf die Beischriften, auf die vielen Selbstzitate, auf die Palimpsestartige, das er sonst immer in den Bildern ist. Es ist wirklich diese graue, monochrome Fläche und davor diese zwei Figuren. Also es ist schon auch ein Ausnahmebild in seinem Oeuvre. Wenn wir wieder zurücknehmen wollen, die Vorahnung, dann lassen wir es dabei. Es ist eine extrem starke Formulierung einer Todesahnung, einer Todesangst, einer Todesgewärtigkeit, wir wissen es nicht.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen bei dem Bild geht, aber ich finde, dass es auch so eine, das Bild spiegelt so eine Einsamkeit wider. War der Basquiat, der dieses Bild gemalt hat, ein einsamer Mensch?
Davon würde ich ausgehen. Also er hat ja eine Unmenge sozialer Kontakt gehabt. Er hat auch offenbar sehr viele Beziehungen gehabt. Aber ich würde sagen, er war in all dem, ja, sehr einsam.
Obwohl er sich ja auch breit mit vielen Sachen beschäftigt hat. Sie hatten gerade erwähnt, dass er sich ja auch mit seiner Herkunft oder der Herkunft seiner Familie beschäftigt hat. Das ist erstaunlich.
Die Berichte von Augenzeugen oder ehemaligen Weggefährten sprechen eben davon, dass er auch durch den Einfluss der Drogen zunehmend paranoid wurde. Also sich zurückzog, überall nur noch Gegner, Feinde vermutete und eigentlich dann unzugänglich wurde zunehmend.
Aber er ist und bleibt ein Star.
Ja, wenn Sie das so sagen wollen, von mir aus, für mich ist und bleibt er ein interessanter Künstler, ein wichtiger Künstler, am Ausgang des 20. Jahrhunderts. Das ist das für mich. Also dieser Film von Julian Schnabel, der natürlich erhebt ihn auf zum Star-Niveau. Ist er dann fast ein Heiliger, die letzte Szene, wie er dann in diesem Truck durch New York fährt und die Arme öffnet und John Cale singt Hallelujah. Aber das ist auch irgendwie traurig, ja, weil schlimmer geht's dann nicht mehr. Es ist die absolut kitschige Verklärung von einer Sache, die man vielleicht doch besser ernst nehmen sollte. Und darum geht es mir. Man sollte Basquiat ernst nehmen.
Wir müssen noch mit etwas Versöhnlichem aussteigen.
Ich war doch gerade ganz versöhnlich. Man muss Basquiat ernst nehmen.
Das ist ernst, aber ich will doch sagen, ich freue mich auf die nächste Basquiat-Ausstellung, wo ich noch nicht weiß, wann und wo die hier in Europa stattfinden wird. Vielen Dank. Liebe Grüße nach Chicago.
Es war mir eine große Freude.
Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.